willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir starten mit einer neuen Staffel und wir wollen uns damit beschäftigen, wie Hauptamt und Ehrenamt zusammengehen oder welche Bedeutung Ehrenamt in Zukunft hat. Dazu schicken wir euch heute auf die Reise. Ihr dürft einen Vortrag von Michael Herbst hören, den wir aufgenommen haben bei einer Veranstaltung und über den wir dann in den kommenden Folgen noch weiter reden werden. Da werden wir also einmal noch Fragen stellen und Michael löchern in einem eher gewohnten Format für euch. Und dann holen wir uns noch Gäste dazu, die Erfahrungen haben im Bereich Kirche mit ehrenamtlichen Leiten, ohne Hauptamtliche funktionieren und wie das alles aussehen kann. Gehalten hat Michael diesen Vortrag bei den Convention Days von Church Convention. Church Convention, das ist ein Netzwerk von Pfarrerinnen und Pfarrern, aber auch anderen Hauptamtlichen im kirchlichen Bereich, die verbunden in Freundschaft, geistlich im Aufbruch und leidenschaftlich im Leben sind und dazu eine loyale und radikale Haltung haben. Loyal gegenüber der Kirche und radikal im Denken von Gemeinde, Pfarramt und Gemeindeleitung mit neuen Wegen. Dieses Netzwerk ist zum einen regional, dass sich regelmäßig treffen, aber eben auch in ganz Deutschland, verbunden von ganz Deutschland, und diesmal war auch die Schweiz mit dabei, einmal im Jahr, Anfang November. Dieses Jahr waren wir auf Burg Rothenfels und Michael Herbst war als Referent dort und hat den Vortrag gehalten: Hauptamtliche brauchen wir dann nicht mehr. Den dürft ihr jetzt hören. Viel Freude damit und dann bis zur nächsten Folge, wo wir das dann noch weiter löchern. Bis dann.
Ja, ihr lieben alten Leute, das ist wunderschön. Eigentlich wollte ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde der Church Convention, liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für die Einladung hierher auf diese Tagung. Und ich freue mich, die Church Convention endlich mal dann auch so kennenlernen zu können und manchen wiederzusehen nach mehr oder weniger vielen Jahren. Ich beginne heute Morgen mit einer ganz arglosen Frage zu dem Thema: Hauptamtliche brauchen wir dann ja eigentlich nicht mehr. Die harmlose Frage heißt: Wo kommen wir her, wenn wir als zukünftige oder gegenwärtige Hauptamtliche über Kirche nachdenken? Bekanntlich tut Kindermund Wahrheit kund. Und Jesus hielt eine ganze Menge von der Theologieproduktion der Jüngsten. Hören wir also auf Roland. 4 Jahre. Das große Haus mit dem Turm heißt Kirche und dort wohnt der liebe Gott. Der heißt Jesus, man kann ihn aber nicht sehen. Theologieproduktion der Jüngsten, da steckt eine Menge drin: Kirchenkunde, Christologie, Gottes Verborgenheit und Offenbarung. Aber nicht genug, es geht noch weiter. Denn dann wohnt da noch ein lieber Gott, den man aber sehen kann, und der heißt Pfarrer. Damit sind wir fertig, danke für die Aufmerksamkeit. Soweit dieser Nachwuchstheologe. Ich erspare mir und Ihnen und euch heute Morgen das lange und ausführliche Lamento über die pfarrzentrierte Kirche. Es wird nur ein kurzes geben. Denn meine These heute Morgen setzt voraus, dass wir genau daher kommen. Aus einer auf das Pfarramt zentrierten und fixierten Kirche. Und sie geht davon aus, dass es damit, meine These geht davon aus, dass es damit auf absehbare Zeit vorüber sein wird. Meine These lautet also, im Blick auf Pfarrpersonen und andere in der Kirche hauptamtlich Tätige: Die jahrhundertelange Pfarrzentrierung der evangelischen Kirche, wie auch ihre enorme Professionalisierung in den letzten 60 Jahren, kommen an einen Endpunkt. Dass uns die Ressourcen für eine Fortsetzung dieses Kurses fehlen, ist ein schmerzhafter, aber gnadenreicher Kairos. Wir müssen und können noch einmal neu ansetzen und fragen: Was ist eigentlich die Ekklesia Gottes? Und wer soll wie zu ihrem Aufbau beitragen? Darum wird es heute Morgen gehen. Und unsere Ausgangslage ist die einer Kirche, die keineswegs der Meinung wäre, dass wir keine Hauptamtlichen brauchen. Man soll doppelte Verneinungen ja eigentlich meiden. Also durchaus brauchen wir Hauptamtliche. einer Kirche, die hinsichtlich ihrer Ressourcen erschöpft ist und besorgt in ihre Zukunft schaut. Eine solche Kirche wird aber an der Frage nicht vorüberkommen, wofür und wofür nicht sie Hauptamtliche braucht. Ich werde versuchen, die These einer Kirche mit Hauptamtlichen als Assistentinnen und Assistenten der Gemeinde vorzustellen und damit einen Baustein zum Gemeindeaufbau und zur Kirchenentwicklung zur Diskussion zu stellen. Und das sind die Abschnitte, die uns in den folgenden 50 Minuten erwarten. Wo kommen wir her? Das hatten wir schon. Thomas Müller spielt immer, der Müller spielt nimmer. Geht es auch anders? Erprobungsraum Ehrenamtskirche, zwei unspektakuläre Case Studies. Ein kurzes Resümee, doch Hauptamtliche sind wichtig. Und wir wissen jetzt auch, wofür nicht. Innere und äußere Widerstände. Und wie kann es denn funktionieren? Drei Ebenen der Kirchenentwicklung. Thomas Müller spielt immer. Auch wenn es mir als BVB-Fan ausgesprochen schwerfällt, brauche ich hier ein Beispiel vom FC Bayern. Etwas leichter wird es dadurch, dass es sich um Thomas Müller dreht, dessen Sympathiewerte mit Sicherheit bundesweit über denen des FC Bayern liegen, bei mir jedenfalls. Es war der ehemalige Trainer der Bayern, Louis van Gaal, der 2009 feststellte, dass der Müller immer spielt. Und so war es dann auch. Thomas Müller war gefühlt 20 Jahre lang in der Startaufstellung der Bayern gesetzt. Man konnte bei den Bayern alles Mögliche auswechseln, den Trainer, den Vorstand, Spieler, aber nicht den Müller. Der war sozusagen Mr. Bayern höchstpersönlich, das Gesicht des erfolgreichsten deutschen Fußballclubs. So die Pfarrerin oder Pfarrer das Gesicht der Kirche sind. Man kennt Kirche über die Pfarrperson. Die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vor 2 Jahren hat es wieder gezeigt. Demnach kennen 76% der Evangelischen ihre zuständige Pfarrperson. 52% haben schon mit ihr gesprochen und immerhin 48% der konfessionslos Befragten hatten in den letzten 12 Monaten Kontakt zu einer Pfarrperson. Thomas Müller spielt immer. Und darauf hat man in der Kirche auch lange gesetzt. Dass Volkskirche Pfarrpersonenkirche ist, hat uns Isolde Karle deutlich gemacht. Dass sie es auch sein soll, ist ihre streitbare Meinung, über die ich tatsächlich streiten möchte. Und so war es über Jahrhunderte. Gemeindeleben war pastoral verantwortet und geleitet. Gottesdienst, Kasualien, Unterricht, vielleicht Seelsorge, kirchliche Feste. Gab es schon so etwas wie ein Ehrenamt? Doch schon. In geringerem Umfang. Aber Christian Palmer, einer der großen praktischen Theologen des 19. Jahrhunderts, bringt es auf den Punkt. Der Pfarrer, männlich, hat bestenfalls Gehülfen. Und was tun die? Sie tun unter den Augen des Pfarrers ihre Dienste. Wie gut, dass das längst Vergangenheit ist. Ein vergessener Meilenstein für die Verhältnisse in der evangelischen Kirche in Westdeutschland in den 1970er Jahren war ihr Hang zur Professionalisierung. Zum einen gab es viel Geld. Wir lebten ja im Wirtschaftswunderland. Die Volkskirche war noch intakt. Man hatte gerade erst erstaunt steigende Kirchenaustrittszahlen zur Kenntnis genommen. Und man war im Reformoptimismus der nach 68er Jahre. Kirche mitten in der Gesellschaft, die sich am Sonntag versammelt, nein, sondern die an den Brennpunkten gesellschaftlichen Lebens nah bei den Menschen ist, in den Krankenhäusern, mit Seelsorgern, die anders als die Gemeindepfarrer ihr Handwerk gelernt hatten, in Akademien, in gesellschaftlichen Diskursen, in den Schulen, am besten auch in Fabriken und Hörsälen. Wer soll es richten? Hauptamtliche. Nicht nur Pfarrpersonen jetzt, sondern auch andere, endlich. Aber eben auch ein erheblicher Aufwuchs an Pfarrstellen, in Gemeinde, vor allem aber in Funktionsdiensten. Auch von Gemeindepädagogen und anderen hauptamtlichen Experten. Dazu setzte sich, ich spreche immer noch von Westdeutschland, der Trend fort, in Neubaugebieten unabhängige Kirchengemeinden zu platzieren und natürlich mit Pfarrstellen zu besetzen. Es herrschte ein ungeheurer Optimismus. Mit mehr Profis platzieren wir Kirche mitten an den Hotspots des gesellschaftlichen Lebens. Übrigens war man schon damals davon überzeugt, nur ohne die heutigen Notlagen, dass Kirche am besten regional organisiert werde. Die kleinbürgerliche Ortsgemeinde stand bei vielen nicht hoch im Kurs. Die gesellschaftlich relevante Raumschaft, so nannte man Regionen damals, hingegen sehr. Und diese Raumschaft, sie wird von Profis in Gang gebracht. Und bis in unsere Tage kennt man diesen Zungenschlag. Pfarrer und andere, was tun sie? Delegieren Hauptaufgaben an Ehrenamtliche. Ehrenamtliche dürfen die Pfarrerinnen entlasten. Bei der Wahl zum Kirchenvorstand in unserer Bamberger Gemeinde sprach jemand ganz unschuldig davon, unsere Pfarrerin habe ja Gott sei Dank im Kirchenvorstand viele engagierte Helferlein. Es bekam ihn nicht gut. Das Bayerische Sonntagsblatt, ebenso ganz ohne Sorge und ohne Hemmung, schrieb, dass in Bayern rund 2000 Prädikantinnen und Prädikanten für Pfarrer einspringen. Der Redakteur fragte dann, als Lückenbüßer angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle, rund 2000 Prädikantinnen und Prädikanten dürfen in Bayern für Pfarrer einspringen, Predigten halten und Gottesdienste leiten. Da ist es. Sie springen ein. Besser wäre es natürlich, das wäre nicht nötig. Besser wäre es, Pfarrer oder Pfarrerin stünden selbst auf der Kanzel, immer und überall. Ein bayerischer Oberkirchenrat versucht das Ganze noch zu retten. Im Interview diktiert er der Kirchenzeitung in die Feder: Nein, das sind natürlich keine Lückenbüßer. Aber warum fühlen sie sich denn manchmal so, wenn sie denn mal einspringen dürfen? Ein Infokasten auf Seite 1 der Kirchenzeitung zeigt, dass wir uns auch nicht groß irritieren lassen. Der zuständige Redakteur formuliert unverdrossen: Lektoren und Prädikanten springen immer dann ein, wenn kein Pfarrer für den Gottesdienst zur Verfügung steht. Etwas später nennt er sie theologische Nothelfer. Das muss man nicht kommentieren, aber bevor wir uns jetzt innerlich zurücklehnen, sind wir davon frei? Gibt es unter uns keinen Dünkel, der auf Graecum und Hebraicum und eine beachtliche exegetische Bibliothek schaut und dann großzügig über Predikanten sagt: Naja, es ist natürlich nicht dasselbe, aber doch finden wir gut. Als Reserve, die von der Bank kommt. In der Reformschrift der EKD 2006, Kirche der Freiheit, wird es ebenso frei von jedem Problembewusstsein auf den Punkt gebracht. Da heißt es: Aber die evangelische Kirche kann nicht an jedem Ort von Hauptamtlichen verantwortetes geistliches Leben in verlässlicher und kontinuierlicher Weise gewährleisten. Strichpunkt. In solchen Situationen hilft die Konzeption des Priestertums aller Glaubenden dabei, die ehrenamtliche Beauftragung darin zu würdigen, dass sie gottesdienstliches Leben am jeweiligen Ort ermöglicht. Wo kommen wir her? Da kommen wir her. Kirchentheoretisches Gegenstück zu dieser Fixierung kirchlichen Lebens auf Pfarrpersonen ist die Vorstellung von der sogenannten flächendeckenden Betreuung, die von den Kirchengemeinden im Land gewährleistet werden soll, wie es etwa die Kirchenverfassung der Nordkirche seit 2012 tapfer zusagt. In allen Gebieten der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland wird eine flächendeckende Pfarrstellenversorgung gewährleistet. Abgesehen davon, dass eine solche Zusage wirklich angesichts der realen Verhältnisse tapfer ist, unterstellt sie semantisch, Kirchengemeinden seien ein Objekt der Versorgung. Die Gemeinde also, etwas salopper formuliert, ein Pflegefall. Die Gemeinschaft der Getauften so etwas wie betreutes Wohnen. Weite Teile dessen, was das Wesen der Nachfolge Christi ausmacht, wird damit ausgeblendet oder an Hauptamtliche delegiert, die sich ihrerseits in diesen stellvertretenden Diensten aufreiben. Bin gleich durch mit dem Jammern, aber eins muss noch sein. In Sachsen hat der frühere Bischof Bohl die Versorgung mit Pfarrstellen geradezu auf Bekenntnisrang gehoben. 2014 sagt er, für die Landeskirche gilt, dass sie den Kirchgemeinden auf dem Land verpflichtet ist. Dankeschön. Wir werden uns aus ekklesiologischen Gründen nicht aus der Fläche zurückziehen. Denn die Gemeindeglieder sind darauf angewiesen und haben einen Anspruch darauf, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin ihnen mit Wort und Sakrament dient und die geistliche Leitung der Kirchgemeinde verantwortet. Klammer auf, selbst in der sächsischen Kirchenordnung steht es ein bisschen anders, aber Klammer zu. Damit ist etwas für das reformatorische Kirchenverständnis theologisch Unaufgebbares bezeichnet. Es wird immer einen Pfarrer geben, der den Gemeindegliedern zur Verfügung steht und darum keine weißen Flecken, von denen in den letzten Jahren immer wieder einmal die Rede war. Gucken Sie mal auf die sächsische Landkarte heute. Denn die Glieder der Kirche brauchen das geistliche Amt, und zwar wegen der Wortverkündigung und wegen der Spendung der Sakramente. Nicht wegen der Verwaltungsaufgaben, die den Pfarrerinnen und Pfarrern gegenwärtig zugeordnet sind, auch nicht um der Repräsentanz der Kirche willen oder aus anderen schätzenswerten Gründen. Es ist ja ehrenwert, das so zu versprechen. 10 Jahre später ist von diesem Versprechen höchstens noch in dem Sinne etwas geblieben, dass überall jemand zuständig ist, aber unter Umständen sehr selten und aus großer räumlicher Entfernung. Geradezu abenteuerlich aber ist es, die Versorgung mit Pfarrstellen als, ich zitiere noch einmal, für das reformatorische Kirchenverständnis theologisch Unaufgebbares anzusehen. Weil die Christen das geistliche Amt im Sinne der Pfarrpersonen brauchen, sie brauchen Wort und Sakrament und jemand muss dafür Verantwortung tragen. Aber wer sagt denn eigentlich, dass das Hauptamtliche, dass das Beamtete, dass das beamtenrechtlich Finanzierte Pfarrpersonen sein müssen? Hier wird das Predigtamt des Bekenntnisses mit dem Pfarramt als kontingentem historischem Produkt verwechselt. Klaus Douglas hat zur theologischen Dignität dieser Variante des Dienens alles Nötige gesagt. Das Dienen der Pfarrer ist mit einer Mutter zu vergleichen, die zu ihrem Kind sagt, du brauchst nie laufen zu lernen. Ich laufe ein Leben lang für dich. Indem sie dem Kind alles abnimmt und damit eine bestimmte Anspruchs- und Erwartungshaltung bei diesem Kind weckt, bewirkt sie, dass das Kind ein Leben lang mit unterentwickelten Beinen im Bett liegt. Ich sage es etwas unfreundlicher. Die Vorstellung von der zu betreuenden Gemeinde als kirchliches Leitbild, die flächendeckende Betreuung ist zu gewährleisten, ist eine ekklesiologische Häresie. Man könnte es amüsiert einfach so stehen lassen, wenn nicht die Fixierung auf Pfarrpersonen und ihre Stellen immer wieder einen massiven, steuernden Einfluss auf den Weg der Kirche nehmen. 2 Beispiele. Die Debatte über die künftige Struktur von kirchlichen Regionen wird immer, wirklich nahezu immer, anhand der verfügbaren und bezahlbaren Pfarrstellen geführt. Auch wenn zum Beispiel der bayerische Ansatz von Profil und Konzentration, PUK abgekürzt, immer wieder ein Gegenlager gegen die Dominanz der Ressourcenfrage setzt, indem nach dem Auftrag der Kirche und der Lebenswelt der Menschen gefragt wird, gilt doch weitgehend auch in Bayern der Bestand von Gemeinden und die Bildung von Regionen folgt der Suche nach einer gerechten Allokation von Pfarrstellenanteilen und nachgeordnet anderen personellen Ressourcen wie Kirchenmusikern oder Gemeindepädagoginnen. Ein funktionierendes Gemeindeleben, gar Gottesdienst, ist nach dieser Idee nicht oder nur kaum vorstellbar, ohne die wenigstens anteilige Präsenz von Hauptamtlichen. Auch wenn das bedeutet, dass immer weniger Hauptamtliche immer größere Gebiete zu betreuen haben, Gänsefüßchen bitte mitdenken, und das lokale Gemeindeleben allmählich vertrocknet. Gemeinde ist und bleibt, wo Pfarrpersonen und andere Hauptamtliche zuständig sind, und sei es in homöopathischen Dosierungen. Hier haben wir es mit einer verfestigten Form schnellen Denkens zu tun, wie es Daniel Kahneman beschreibt. Schnelles, automatisches Denken greift immer wieder auf dieselben Lösungsmuster zurück. Zweifel kommen nicht zum Zug. Neues wird nicht gedacht. Lösungsmuster werden wieder und wieder repliziert, auch wenn sie längst schon nicht mehr zielführend sind. Das schnelle Denken führt nicht selten zu Lösungen von heute, die morgen zu neuen Problemen werden. Das Muster hier noch einmal: Gemeinde ist und bleibt, wo eine Pfarrperson, anteilig anderer Hauptamtliche, zuständig ist und sei es in homöopathischen Dosierungen. Mein zweites Beispiel, das erste war jetzt also die Strukturreform in den Landeskirchen. Mein zweites Beispiel schaut auf kirchliche Segenshandlungen aus biografischen Anlässen, und zwar in ihrer älteren wie ihrer neueren Form. Sagten früher viele praktische Theologen meiner Generation, also die alten Leute, die jetzt hier bleiben durften, sagten die also früher, die Volkskirche werde vor allem durch die Kasualien stabilisiert, weil auch distanzierte Kirchenmitglieder vor allem bei Gelegenheit den Dienst der Kirche in Anspruch nehmen. Das war die Meinung seit 40 Jahren in der praktischen Theologie. Heute wird das ein wenig erweitert bei der jüngeren Generation praktischer Theologinnen, wie etwa Emilia Handke, auf Segenshandlungen, die eher spontan und gerne im öffentlichen Raum angeboten werden, die aufpoppen. Kirche ploppt auf irgendwo im Alltag oder aus besonderem Anlass. Spontan und ohne großen Aufwand kann man sich taufen oder trauen oder segnen lassen. Kontakte werden möglich. Kirche zeigt sich präsent, zugänglich, unkompliziert und serviceorientiert. Mir geht es überhaupt nicht, mit keinem Wort, um die Bewertung solcher Segenshandlungen an sich. Wohl aber geht es mir hier und jetzt um die mitgelieferte Ikonografie. Wenn man Pop-up-Kirche googelt, sind die Bilder eben doch sehr sprechend. Sie zeigen Kirche in Gestalt sympathischer Pfarrpersonen. Der Talar ist überdeutlich im Zentrum platziert. Kirche im Pop-up-Modus ist genauso wie die ältere Kasualkirche vorwiegend professionelle, und das heißt hier wieder pastorale Kirche, und ganz sicherlich nicht Gemeindekirche. Das gilt heute in verschärfter Form, denn die Idee einer großzügigen und niedrigschwelligen Dienstleistungskirche ist erneut eine Kirche der kurzfristigen Kontakte und nicht der dauerhaften Gemeinschaft oder der längerfristigen Glaubenskommunikation. Und damit wir uns jetzt wirklich nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass sich kirchlich Mitarbeitende im öffentlichen Raum zeigen, Gespräch, Gebet und Segen anbieten. So wenig wie ich dagegen bin, Taufen, Trauungen und Beerdigungen so liebevoll und gut wie möglich zu gestalten. Meine Kritik gilt nur der Zufriedenheit mit dem rein Punktuellen und dem Verzicht auf eine Idee von Gemeinde, die auch für eher distanzierte Mitglieder und Gäste und Interessierte plausibel und attraktiv sein könnte. Noch genauer formulierte es übrigens der katholische Augsburger Bischof Bertram Mayer, ein Gruß an den Kollegen aus der Diözese Augsburg in unserer Mitte, bei einer Diskussion ähnlicher Thesen mit Jürgen Habermas. Da sagt er: Nicht selten bleiben wir bei den Menschen dort stehen, wo wir sie abholen, und verschweigen ihnen verschämt, dass es da noch viel Größeres gibt. Jetzt lasse ich mal einen meditativen Moment stehen. Drittes Kapitel: Der Müller spielt nimmer. Um zu unserem Anfang zurückzukehren, irgendwann war es dann vorüber mit Thomas Müller. Er bekam keinen neuen Vertrag und verabschiedete sich zu den Vancouver Whitecaps in die amerikanische Operettenliga Major League Soccer. Damit verabschieden wir uns für heute auch von ihm. Die Metapher hat ihre Schuldigkeit getan. Denn anders als beim FC Bayern folgt in der Kirche auf Thomas Müller kein Mikael Olise und kein Luis Diaz. Es ist inzwischen klar und braucht daher hier nur einen kurzen Hinweis. Pfarrpersonen und andere Hauptamtliche sind eine schwindende Gattung. Es ist nicht mehr nur der Mangel an Geld. Es ist nicht nur die schrumpfende Zahl der Mitglieder. Es ist nicht nur die schwindende Resonanz kirchlicher Angebote. Es ist der Mangel an Nachwuchs, der inzwischen das größere Problem einer Kirche darstellt, die sich selbst nur als Kirche mit Hauptamtlichen denken kann. Beispiel Pfarrpersonen, Nordkirche. Dort wird bis 2030 im Saldo ein Minus von 600 Stellen auftauchen. Das ist ein Drittel der pastoralen Workforce. Auch hier kommen andere Professionen übrigens gar nicht vor. Ihr Fehlen oder ihr Dasein löst aus Sicht der Kirche das grundlegende Problem nicht. Das können nämlich nur Pfarrpersonen. Sagt man nun, naja, wir haben es ja an den Fakultäten jahrelang gesehen, wie stark die Zahl der Studienanfänger schrumpfte. Und es war ein bisschen eine komplizierte Recherche nötig, um an vergleichbare Zahlen zu kommen. Aber so sollte es ungefähr hinkommen. Zwischen 2018 und 2025 hat sich die Zahl der Studienanfängerinnen und Anfänger in evangelischer Theologie halbiert. Alleine der Schwund der Studierenden für den Pfarrberuf zwischen 2023 und 2024, das sind jetzt EKD-Angaben, ist beeindruckend und besorgniserregend. Um ca. 1000 Studierende, also etwa ein Viertel, schrumpfen die Zahlen. Wie gehen wir damit um? Es gibt drei prominente Strategien. Ich kann entweder versuchen, die Zahl der Absolventen zu erhöhen. Das tun Kirchen und Fakultäten, zum Beispiel durch Studiengänge für Menschen, die bereits einen akademischen Abschluss haben und Berufserfahrung, zum Beispiel beim Masterstudiengang Theological Studies in Greifswald. Oder sich aber, wieder bayerische Heimat, als Spätberufene in speziellen Kursen für pastorale Aufgaben als Pfarrverwalter ausbilden lassen, wie hier an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau. Das scheint mir gerade der Weg der Wahl für viele Verantwortliche in Kirche und Theologie zu sein. Ich kann auch alternativ, ergänzend, Ruheständler zurückrufen. Ich kann Quereinsteigern aus anderen kirchlichen Berufen die Türe öffnen. Ich kann auch pastorale Stellen mit Menschen aus anderen kirchlichen Berufen, zumindest zeitweise, besetzen. Vermehrung der Workforce ist in jedem Fall die Idee. Nur, bei aller Anerkennung für diese Bemühungen darf man die Augen davor nicht verschließen, dass man so die Lücke zwischen Bestand und Bedarf nicht schließen wird. Die zweite Strategie läuft parallel zur ersten. Jetzt versucht man nämlich zusätzlich, die noch vorhandenen Hauptamtlichen, insbesondere wieder die Pfarrpersonen, fair zu verteilen. Anders gesagt, die kleiner werdenden Human Resources werden auf größere Gebiete verteilt. Dabei nimmt man in Kauf, dass das den Druck auf die Hauptamtlichen erheblich erhöht und den pastoralen Dienst vor Ort ausdünnt. Gestreckte Zuständigkeit, mehr Druck, geschrumpfte Gegenwart, ausgedünnter Dienst. Anders gesagt, eine gewisse Absicherung pastoraler, musikalischer, gemeindepädagogischer und diakonischer Dienstleistungen geschieht auf einer deutlich größeren Fläche. Thomas Müllers Fußballplatz hat jetzt die Länge von 1 Kilometer statt 105 Metern. In den größeren Gebilden aber ist die lokale Gemeinschaft eher zu vernachlässigen. Im Kirchenkreis Düsseldorf werden 17 Kirchengemeinden zu einer einzigen zusammengeführt. Die Landeskirche Braunschweig streitet über den kirchenleitenden Vorschlag, die Mindestgröße für Parochien auf 40.000, das ist kein Tippfehler, auf 40.000 Gemeindeglieder zu erhöhen. Der Begriff Megachurch bekommt eine ganz neue Bedeutung. Sehr preußisch. Man stelle sich Gemeinden mit 40.000 Gemeindegliedern mal im dünn besiedelten Harz vor. Und der gehört nun mal zur evangelisch-lutherischen Kirche in Braunschweig. Meist gibt es noch ein paar Störgefühle. Was wird denn aus den Christen vor Ort, in den Dörfern, im Kiez am Stadtrand? Was wird aus der Präsenz des Evangeliums im Nahraum? Was nicht mehr in der Nähe ist, wird irgendwann auch nicht mehr vermisst. Oh, das reimt sich. Was nicht mehr in der, können wir einen Rap drauf machen. Was nicht mehr in der Nähe ist, wird irgendwann auch nicht mehr vermisst. Gleichwohl geht der Trend zur größeren Struktur, zur Absicherung der Dienstleistungen, ein engagiertes Parallelkonzept zur Ermächtigung und Ertüchtigung der Ortsgemeinde ohne Hauptamtliche, ist nach wie vor die Ausnahme. Was wäre die Alternative? Ich könnte zusätzlich langsames Denken nach Kahneman in Gang bringen und mich fragen, ob es nicht auch anders ginge. Ob also diese komplizierte Lage ein göttlicher Kairos ist, neu über Kirche nachzudenken, ihr Wesen, ihren Auftrag, ihre Begabungen. Ob das, was uns gerade widerfährt, eine Art kreativer Zerstörung aus dem Himmel herab ist. Und was es denn heißt, wenn wir Jeremias Wort, das wir heute Morgen und gestern Abend so schön in der Stille meditiert haben, ernst nehmen, dass Gott für uns nicht Gedanken des Unheils hat, sondern der Zukunft und der Hoffnung. Aber Zukunft und Hoffnung nicht heißen, es wird schon wieder, wird alles wieder gut, wie früher, sondern ganz neu werden müssen. Was ist, wenn wir nachdenken über Gemeinde nicht als Publikum der Pfarrerin, nicht als Betreuungsfall des Pfarrers, nicht als Schülerschaft der Gemeindepädagogin? Dass wir uns an all das erinnern, dass die Gemeinde ein Leib ist aus vielen Gliedern, eine Gemeinschaft derer, die durch ihre Taufe zum allgemeinen Priestertum ordiniert worden sind, als charismatisches Team aus unterschiedlich Begabten. Vielleicht erinnern wir uns sogar an die uralte Idee, die liegen gebliebene Idee der Reformation, zum Beispiel Luthers dritte Weise des Gottesdienstes. Da konnte sich der Reformator in einem schwachen Augenblick sogar vorstellen, dass Christenmenschen sich versammeln, beten, die Schrift lesen, sogar taufen, das Mahl feiern und allerlei Gutes für ihre Mitmenschen in Gang bringen, ohne einen Pfarrer, ohne einen Kantor, ohne einen Lehrer. Einen Moment lang konnte er sich das vorstellen und dann auch wieder nicht. Und auf dieses dann auch wieder nicht haben wir uns jahrhundertelang ausgeruht, nach dem Motto, gute Idee, machen wir auch nicht. Und darauf haben wir uns wirklich ausgeruht. Vielleicht aber denken wir heute um und sagen, es ist gerade richtig ungemütlich und herausfordernd, aber ein göttlicher Kairos, uns zu besinnen, noch einmal von vorne zu denken, zu erproben, zu riskieren, freizusetzen, zu beginnen und zu scheitern. Und wieder zu beginnen und Erfolge zu feiern, zu beginnen und immer wieder nachzujustieren, aber mit dieser gemeinsamen Idee in Kopf und Herz. Gemeinde als Subjekt, nicht als Objekt. Selbsttätig, mündig, vielleicht in bescheidener Größe, aber vital und lebensfähig. Vielleicht ein bisschen bang, ein bisschen schlicht, aber der Ort derer, die Jesus folgen. Und aus Glauben, Lieben und Hoffen ihre Kraft schöpfen. Theologisch wären wir damit ja auf richtig gutem Kurs. Die Berufe in der Kirche gehören nämlich, theologisch gesprochen, zu den Adiaphora. Sie sind wichtig, aber nicht heilsentscheidend. Die Schrift macht uns keine Vorschriften, wie genau wir den Dienst in den Gemeinden ordnen. Die Zeichen der Kirche sind Wort und Sakrament. Das Evangelium macht Kirche zur Kirche. Die Zeichen lebendiger Kirche sind Anbetung und Gebet, Gemeinschaft, Zeugnis und Dienst. Das ist es, was das Evangelium unter uns erweckt. Und Gemeinschaft, Zeugnis und Dienst schließen all die Charismen ein, die der Geist unter uns längst verteilt hat. Alles andere gehört in die Adiaphora. Gebäude, kirchliche Berufe, das Ehrenamt, Finanzierungen, Liturgien, Gruppen. Kreise, Modelle von Führung und Leitung. Nichts davon ist unwichtig und kann irgendwie gemacht werden, aber nichts davon ist unveränderlich. Und dann müssen wir zwei Fragen beantworten. Was bedeutet das, wenn es bei uns anders gehen sollte? Vielleicht sogar ganz ohne lokale Hauptamtliche. Vielleicht nicht an allen, aber doch an manchen, vielleicht sogar an vielen Orten. Gemeinde, die sich selbst leitet, die ihren Dienst und ihr Leben in die eigenen Hände nimmt. Wo es das gibt, erregt es jedenfalls Aufsehen, so wie hier in der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Lüßkirchen in Köln. Und die zweite Frage, wie verändert das dann auch unseren Dienst, das Berufsbild, die Job Description? Die Folie ist um einen falsch verschoben, die hätte ich da jetzt eben schon mal sehen sollen, aber das passiert auch mir. Genau. Wie verändert das unser Berufsbild und die Job Description, die es ja gibt und hoffentlich auch weiterhin geben wird, die Hauptamtlichen beruflich für die Kirche, Qualifizierten, die Pfarrpersonen, Gemeindepädagoginnen, Diakone, Kirchenmusiker und ich ergänze eine vergessene Gruppe, die Gemeindemanagerinnen. Bernhard Schröder stellt diese Frage andersherum. Wozu brauchen wir sie nicht? Wenn wir wissen, dass Christenmenschen weder ihren Glauben noch ihren Dienst an Hauptamtliche delegieren, dann fragen wir weiter, wofür brauchen wir sie denn trotzdem? Mein vierter Schritt, geht es auch anders? Erprobungsraum Ehrenamtskirche, zwei unspektakuläre Case Studies. Beide folgen derselben Idee. Gemeinde ist Teamwork und nicht betreutes Wohnen für Getaufte. Mein erstes Beispiel ist tatsächlich die St. Matthäus-Gemeinde in Bamberg-Gaustadt. Ich habe nach einem unverdächtigen Beispiel gesucht, nach einer Gemeinde, die nicht immer schon auffällig war, deren Profil nicht sofort als evangelikal und darum nicht stilbildend abgetan werden könnte, die keine herausragenden Startbedingungen hatte. Und dann bin ich, mangels Fantasie, bei der kleinen evangelischen Kirchengemeinde gelandet, zu der meine Frau und ich uns seit 4 Jahren halten. Und auch das sei gleich gesagt, an ihrer Entwicklung zur Ehrenamtskirche sind wir zwei erst seit wenigen Jahren beteiligt. Wir sind auf ein fahrendes Boot aufgesprungen. St. Matthäus in Gaustadt ist eine wahrhaft durchschnittliche bayerische Vorstadtgemeinde. 1700 Gemeindeglieder bis zum Herbst 2023 noch eine volle Pfarrstelle von einem Ehepaar besetzt, jetzt noch eine halbe, nebenamtliche Kirchenmusiker, eine Teilstelle im Pfarrbüro und bezahlte Hausmeisterdienste und dann im Schnitt 50 Menschen, die am Gottesdienst teilhaben. Das Ehepaar auf der geteilten Stelle ist seit etwa 7 Jahren in der Gemeinde und verfolgte von Anfang an eine klare Idee. Wir sind, und so denken sie es bis heute, Teil der Gemeinde und nicht gegenüber zur Gemeinde. Und unsere Aufgabe ist es, die Gaben in der Gemeinde zur Geltung zu bringen. Unsere Dekanin sagte vor ein paar Tagen, ihr seid Ermöglicher. Und so gelten wir im Dekanat Bamberg als Erprobungsraum Ehrenamtskirche. Unsere Gemeinde hat die Ausbildung von inzwischen 4 Prädikanten und einer Lektorin gefördert. Wir arbeiten in allem nach dem Prinzip Team vor Thema. Anders gesagt, findet sich ein Team für ein Thema, dann gibt es Gruppen, Events und Initiativen. Wenn nicht, dann nicht. Der Kirchenvorstand wird von einem ehrenamtlichen Präsidium geleitet. Und alle Gruppen, auch die Konfirmandengruppe, werden ehrenamtlich geleitet. Wie ist es dazu gekommen? 2 Ereignisse, die niemand bei Verstand geplant hätte, gaben der Idee ihren Schub. Und das eine war Corona. Seither feiert nämlich die Gemeinde ihre Gottesdienste bei jedem erträglichen Wetter auf der Kirchenwiese. Und das eröffnete neue Möglichkeiten, miteinander zu feiern. Und nicht Gottesdienste vor der Gemeinde zu zelebrieren oder zu halten, wie man evangelischerseits gerne sagt. Das ist die spürbarste Veränderung nach außen. Gemeinde feiert. In jedem Gottesdienst bringen Gemeindeglieder an der Stelle von Kyrie und Gloria Blumen und Steine zum Altar, beten still oder erzählen kurz, was leicht oder schwer in ihrem Alltag ist. In jedem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, sich von einem ehrenamtlichen Team segnen zu lassen. Und immer wieder werden die Bibeltexte nicht nur in Predigten ausgelegt, sondern im Gespräch der Gemeinde erörtert. Und kein einziger Gottesdienst im Jahr bleibt ohne Kaffee und Kuchen, auch Pfingstmontag und Neujahr. Das dritte Sakrament in St. Matthäus, bei der viele noch lange miteinander reden, Alltägliches und Besonderes über Fußball, das Wetter und den Glauben. Der Bayerische Landesstellenplan war der zweite Promotor, der die Gemeinde nach vorne stieß. Empfohlen wurde uns, tut euch doch mit den anderen Stadtgemeinden zusammen, ihr schafft das ja jetzt nicht mehr. Und wie sie es schafften. Jetzt bewährte sich der jahrelange Umbau der Gemeinde von einer gut betreuten zu einer selbstständigen Gemeinschaft. Immerhin hatte man dafür den Bayerischen Ehrenamtspreis eingeheimst, den die Bayerische Landeskirche an diesem heutigen Tag in Bamberg feierlich beerdigt, weil man ihn anscheinend nicht mehr braucht. Ja, ein Moment des stillen Gedenkens. St. Matthäus hat sich, als die Pfarrstelle halbiert wurde, kurz geschüttelt und unter neuen Bedingungen weitergemacht wie zuvor. Manchmal kommen alle an ihre Grenzen. Und dennoch ist unser Credo das, was Christen in dieser Gemeinde immer wieder sagen: Wir gehen nicht zur Kirche, wir sind einfach gerne Gemeinde. Und manchmal ist es hart, fehlt es hier und fehlt es dort und wird es diesem und jener zu schwer. Aber keiner sagt, lasst uns zurückkehren zur versorgten Gemeinde. Und das bedeutet, St. Matthäus denkt auch darüber nach, wie es gelingen kann und wird, ganz ohne hauptamtliche Assistenz eigenständig Gemeinde zu bleiben. Als nächstes werden wir die Bänke aus der Kirche entfernen, für mehr Wärme und Licht sorgen und uns künftig um einen Altar in der Mitte auf Stühlen versammeln. Die Gemeinde tastet sich durch viele, viele Fragen hindurch. Als das Konzept Ehrenamtskirche im Kirchenvorstand vor 2 Wochen diskutiert wurde, gab ein jüngerer Kirchenvorsteher den Titel für den Vortrag des heutigen Tages. Dann brauchen wir doch keine Hauptamtlichen mehr. Eine Ehrenamtsgemeinde mit Hauptamtlichen, sagte er weiter, wäre doch ein Widerspruch in sich selbst. Der Kirchenvorstand fand das bedenkenswert und fühlte sich irgendwo gleichzeitig bei dem Gedanken nicht ganz wohl. Mein zweites Beispiel, die evangelische Kirchengemeinde Moers-Hochstraß im Rheinland. Angenehm überrascht schon die Homepage, dass die Gemeinde bei der Meditation eines biblischen Leitwortes einsetzt. Das findet sich in Johannes 14, Vers 2. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Daraus ergaben sich Leitlinien für Leben und Dienst der Gemeinde. Sie will Menschen zum Vertrauen zu Gott einladen, ihnen eine Herberge bieten, in aller Unterschiedlichkeit beieinander bleiben und die eigenen Wohnungen für andere Menschen öffnen. Dann erst werden wir, wenn wir die Homepage weiter verfolgen, mit den vertrauten Problemen bekannt gemacht. Die Pfarrstelle wird 2027 wegfallen und die Idee des Kirchenkreises ist es, also Kirchenkreis gleich Dekanat, dass die Gemeinde unter dem Schirm einer regionalen Kooperation schlüpft, weil sie es ähnlich wie St. Matthäus in Gaustadt alleine nicht schaffen kann. Aber die Gemeinde hat eine ganz andere Idee. Und ihre Idee geht so. Hieraus entwickelte sich ab dem Jahr 2020 die Vision einer von Ehrenamtlichen geleiteten Gemeinde, und jetzt kommt es, die sich von Pfarrpersonen als theologischen Paten im Hintergrund begleiten lässt. Ein Modell, das seit 2024 innerhalb der Gemeinde als auch in der Region diskutiert und zunehmend befürwortet wird. Nur damit sich niemand falsch ärgert, ich hätte hier reingeschrieben von kirchlichen Berufsträgerinnen und Trägern und nicht von Pfarrern. Die Idee ist nicht, sich schlicht der regionalen Kooperation zu verweigern. Aber die Gemeinde hat eine längere Geschichte mit einem engagierten Ehrenamt und mit intensiver Partizipation auf allen Ebenen. Beides ja auch in St. Matthäus. Wesentlich ist, dass nicht nur Gruppen und Kreise in ehrenamtlicher Hand liegen, sondern das ganze gottesdienstliche Leben. In die Region will sich die Gemeinde durchaus einbringen und sieht in den Hauptamtlichen nicht die Ersatzeltern der pfarramtlich verwaisten Gemeinde, sondern die Paten der zunehmend mündigen kirchlichen Gemeinschaft. Und das ist nun der besondere Einfall dieser rheinischen Gemeinde. Hauptamtliche in der Region als Paten. Man denkt sich da so seinen Teil. Aber gemeint ist wohl eher so etwas. Paten sind Ermutiger, Zuhörer, Tränentrockner, Lachpartnerinnen. Das fand ich besonders nett. Lachpartnerin, aber auch Unterstützer. Sie ersetzen nicht den Dienst der Christen, sie rüsten vielmehr die Heiligen zum Dienst zu und folgen dem einfachen Modell aus Epheser 4, das genau darin die Aufgabe der besonderen Ämter, Plural, Ämter im Plural, sieht. Die Heiligen zu rüsten zum Dienst. Und in Moers wird man dann sehr konkret und stellt sich das so vor, dass etwa 10 Stunden in der Woche vom Kirchenkreis zur Verfügung gestellt werden, für Kasualvertretung, wenn keiner der Predikanten Zeit hat, zur Schulung, besonders für die Kinder- und Jugendarbeit, zum Coaching der Leitenden, und darauf komme ich gleich nochmal zurück, als kritisches Gegenüber in theologischen Fragen, damit die Gemeinde auf evangelischem Kurs bleibt. Mit alledem wollte die Gemeinde aus Moers sehr, sehr gerne als Erprobungsraum in der rheinischen Kirche anerkannt werden. Und jetzt kommt das Wasser im Wein. Ausgerechnet die Landeskirche, die so stolz auf die Barmer theologische Erklärung ist, die Gemeinde so in den Mittelpunkt stellt, sagt und erklärt kühl, das sei alles leider mit der Kirchenordnung nicht zu vereinbaren. Kein Kommentar. Kapitel 5. Wir kommen allmählich auf die Schlusskurve. Ein kurzes Resümee. Hauptamtliche sind wichtig und wir wissen jetzt auch, wofür und wofür nicht, als Trainer. Die leitende Metapher seit den 1980er Jahren für die Veränderung im Selbstbild stammt wieder einmal aus der Welt des Sports, das liegt mir sehr nahe. Die Idee lautet also, aus dem Hauptamtlichen, der auf dem Platz nahezu überall zu finden ist, der das Spiel lenkt und den Ball hin und her laufen lässt, aus dem Hauptamtlichen vor allem dem im unbequemen Talartrikot wird nun, trara, Trainerin und Trainer. Der Hauptamtliche geht vom Feld, bekommt noch einmal Applaus und wechselt auf die Trainerbank. Das ist seit Jahrzehnten das Credo des Gemeindeaufbaus. Die Pfarrperson wird nicht aus dem Spiel genommen, aber sie wechselt auf die Trainerbank. Andere Hauptamtliche setzen sich dazu, als Athletiktrainer, als Fachleute für die Standardsituationen. Für den Gemeindeaufbau hat es klassisch Fritz Schwarz 1984 formuliert: Im Gemeindeaufbau gilt der Grundsatz, der Pfarrer für die Ekklesia für die Parochie. Damit hatte Schwarz, immerhin Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Herne, seine Trias aufgestellt. Die klassische Parochie, aber in ihr die kleinere Ekklesia, die personale Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern, deren Glaube in der Liebe tätig ist. Zitat Ende. Und der Pfarrer trainiert die Ekklesia aber dient in Wort und Tat den Menschen in der Parochie. Das war die Idee. Ganz ähnlich sagt es 20 Jahre später Klaus Douglas, Pfarrer im hessischen Niederhöchstadt, am Ende Direktor bei Midi. Früher gestaltete der Pfarrer das Spiel. Er war Torhüter, Abwehrspieler, Libero, das kennen die Älteren unter uns noch, Franz Beckenbauer, und Stürmer zugleich. Und die Gemeinde schaute zu und bewertete das Spiel. Jetzt soll der Pfarrer sich selbst auswechseln und auf der Trainerbank Platz nehmen. Überflüssig ist er nicht, aber sein Job ist trainieren und nicht spielen. Als ich mit unserer Pfarrerin über diese Idee sprach, sagte sie: Ja, weißt du, das klingt immer noch ziemlich paternalistisch. Die armen Christenmenschen brauchen einen Trainer, der ihnen das Nötigste beibringt, sonst drohen Niederlage und Abstieg. Oder? Da ist was dran. Das hätten auch Schwarz und Douglas schon im Blick haben können. Und sie hatten auch etwas dazu zu sagen. Sie hätten nämlich geantwortet: Ich kann den Weg von A nach B nicht überspringen, weil nämlich die komplette Kontrolle und Dominanz der Hauptamtlichen nur durch die Hauptamtlichen selbst gebrochen werden kann, indem sie sich beharrlich der Versuchung verweigern, alles möglichst selbst zu machen, und indem sie ihre Kraft für das Empowerment der vom Heiligen Geist begabten Christenmenschen einsetzen. Es wäre aber brandgefährlich, diesen Weg von A nach B zu überspringen und den Menschen in den Gemeinden nur zu sagen, nun macht mal. Es wäre fahrlässig, pure Überforderung. So gesehen werden Pfarrpersonen und andere Hauptamtliche nicht überflüssig, aber ihre Gaben werden für den Dienst der charismatischen Gemeinde eingesetzt. Das war schon 5, Kapitel 6. Drei ernste Einwände gegen diese Idee, innere und äußere Widerstände. Ich nehme mal ein paar Einwände aus unserer Runde vorweg und frage mich selbst, warum das alles gar nicht klappen kann. Und aus einer langen Liste von Einwänden nenne ich 3 und die nehme ich ernst. Erster Einwand: Ich kann das nicht. Oder seien wir doch ehrlich, das wäre eine erhebliche narzisstische Kränkung. Wie war das? Hauptamtliche, die sich überflüssig machen? Nein, ich will das nicht. So tönt es durchaus bei Konferenzen, bei denen Hauptamtliche mehr oder weniger schlaue Vorträge hören, sich ernsthaft auseinandersetzen und abends beim Bier das Visier runterlassen und zum Beispiel sagen, ernsthaft? Nach 6 Jahren Studium? Und jetzt sollen es Laien? Sie trauen sich nicht, Amateure zu sagen, aber Laien. Jetzt sollen es Laien genauso gut können? Und wenn man nicht gleich sehr hochnäsig solche Einwände vom Tisch wäscht, dann wird man sagen müssen, kann ich verstehen. Der Verlust an Bedeutung ist eine narzisstische Kränkung. Und die KI hat mich freundlich unterstützt und folgende Definition dazu geliefert. Eine narzisstische Kränkung entsteht, wenn das Selbstwertgefühl bedroht wird, beispielsweise durch Kritik, Ablehnung oder den Verlust von Aufmerksamkeit. Sie kann heftige Reaktionen wie Wutausbrüche, Aggression, Verzweiflung oder Rückzug auslösen. Sucht euch was aus. Dies geschieht, weil die Überzeugung von der eigenen Großartigkeit erschüttert wird und eine objektive Wahrheit nicht akzeptiert werden kann. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht dazu neigen, wütend in den Angriff überzugehen oder uns beleidigt zurückzuziehen, kennen wir doch den Schmerz, den es bedeutet, nicht mehr immer zu spielen. Ich bin sehr skeptisch, ob ein innerlich durchschnittlich gesunder Mensch bei Verstand von sich selbst sagen kann, ich will mich überflüssig machen. Denn überflüssig zu sein bedeutet Schmerz, Einsamkeit und Selbstzweifel. Ich will mich nicht überflüssig machen. Ich möchte ja Bedeutung haben. Ich möchte etwas beitragen. Ich möchte meinen Platz behalten. Ich möchte geachtet und mit dem gebraucht werden, was ich mir in einer schweren Ausbildung beigebracht habe. Ach was, ich möchte mitspielen, immer. Und ist es wirklich so, dass ich entweder der einzige Star auf dem Platz bin, oder keinen Vertrag mehr bekomme und bei den Vancouver Whitecaps rumkicke. Anders geht es nicht? Doch, aber ich müsste 2 große Schritte tun. Zum einen müsste ich mich innerlich neu durchbuchstabieren und nachvollziehen, was Johannes der Täufer meinte. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Leib Christi soll wachsen. Dazu muss meine Dominanz abnehmen. Und das ist Arbeit an Charakter und Herz. Das ist eine geistliche Übung und keine leichte. Zum anderen müsste ich neu denken und annehmen, dass ich mit der neuen Aufgabe nicht weniger Theologin, Musiker, Pädagoge, Sozialarbeiterin bin. Ich bin es anders. Ich tue hin und wieder selbst, was ich lernte. Vor allem aber multipliziere ich, was ich kann. Mein Ruhm ist nicht mehr der Applaus, den ich für einen gelungenen Spielzug bekomme. Mein Ruhm ist die Mannschaft auf dem Feld, die ich fit gemacht und vorbereitet habe. Und dann ist es meine Freude, die Menschen in der Gemeinde leuchten zu sehen. Dann ist das Motto für den hauptamtlichen Dienst: Make them grow and glow. Dann ist es mein Job, Menschen zu unterstützen, dass sie wachsen, ihre Gaben entdecken und zum Wohle anderer einsetzen. dann erst ertrage ich, wenn man fortan in unserer Gegend von der lebendigen Gemeinde und nicht vom tollen Pfarrer in Musterstadt spricht. Das müsste ich schon in der Ausbildung lernen, dann würde es leichter. Zweiter Einwand, die Gemeinde will das nicht. So sagen es Kirchenkundige und verweisen zu Recht auf tief eingeprägte, über Jahrhunderte tradierte Bilder von Kirche. Stimmt. Wir, auch wir Evangelische, sind verwachsen mit dieser Idee. Die Kirche, das ist ein Pfarrer im Pfarrhaus bei der Kirche und da gehen wir hin und dann ist er unser Prediger und Seelsorger, der Lehrer, der den Konfirmanden den christlichen Glauben beibringt, der Begleiter, der unsere Kinder tauft, die Paare traut und die Toten unter die Erde bringt. Das ist Kirche und sonst ist nicht Kirche. Das ist ein inneres Bild, das tief in uns steckt, eine Idee, wie auch die Idee von einer heilen Familie, von anständiger Arbeit, von politischer Ordnung. Das schütteln wir nicht einfach ab. Das verschwindet auch nicht durch Appelle. Das wird nicht irritiert durch den Hinweis auf fehlendes Geld. Das fühlt sich einfach falsch an. Nun werde ich hier, gegen alle Hoffnungen, die ich gerade aufkommen sehe, nicht einfach abbrechen und sagen, tja, schade, war ein Versuch wert, aber funktioniert nicht. Das werde ich nicht tun. Ich habe ja eben Case Studies vorgestellt, wo ein Turnaround gelang. Schritt für Schritt, durch geduldiges Arbeiten an einem neuen, schönen und reizvollen Bild von Kirche, durch Respekt vor der Trauer, die der Abschied vom Alten mit sich bringt, durch vorsichtige Schritte Neues einzuüben, durch Überzeugung, weil doch die Alternativen viel mehr kaputt machen würden, weil doch die Alternative nicht ist, dass alles so wieder wird wie früher, sondern dass nichts mehr ist wie früher. Durch gute Erfahrungen mit Kirche, die auch anders funktioniert, will ich große Worte wählen? Durchaus. Durch liebevolles Umsteuern, durch Menschen, die eine Idee haben und einen Plan und die den Plan immer wieder anpassen, ohne von der Idee zu lassen. Aber drittens, die Gemeinde kann das nicht. Also sie will es nicht und sie kann es auch nicht. Wenn dieses Argument nicht einfach aus akademischer Überheblichkeit entspringt, stecken hier zwei ernste Anfragen. Zum einen von der Gemeinde her gedacht, dann geht es wieder darum, dass das Richtige und Wichtige nicht durch Appelle zustande kommt. Die Gemeinde ist an vielen Orten überhaupt nicht daran gewöhnt, für ihren Gottesdienst selbst Verantwortung zu übernehmen, eigenständig im doppelten Sinn des Wortes das Wort zu ergreifen, vor und mit anderen zu beten, zu segnen, mehr als nur assistierende Dienste zu leisten. Und viele, die es ernst mit dem Glauben meinen, könnten doch nicht aussprechen, was ihnen daran so wichtig ist, es gar anderen erläutern und ans Herz legen. Hier ist nicht nur das Kirchenbild im Wege, sondern auch der Mangel an Training, an Übung, an Kenntnis und Fertigkeit. Eine Fußnote freilich. Dieser Satz ist bedingt richtig. Denn zuweilen habe ich den Eindruck, wir trauen den Menschen zu wenig zu, die als beruflich Verantwortliche, als Lebenserfahrene, als vom Geist Begabte mehr mitbringen, als sie bisher zeigen durften, weil es niemand abrief. Und zum anderen noch grundsätzlicher, würden wir doch auch nicht sagen, dass alles, was wir als Profis theologisch durchdacht haben, alle Fertigkeiten, Situationen von der Bibel her zu deuten, den evangelischen Glauben nachvollziehbar zu formulieren und gegenüber Lernenden wie Skeptischen argumentativ zu vertreten, auch Gesundes von Ungesundem zu unterscheiden, dass also all das, was wir als Theologie und Gemeindepädagogik, als Kirchenmusik und Diakoniewissenschaft gelernt haben, ohne großen Verlust auch wegfallen könnte. Das würden wir doch nicht ernsthaft sagen. Es bedarf doch der Lehre, der Katechese, der Verkündigung, der Auslegung. Und so wertvoll es ist, wenn herzensgebildete und bibellesende Christenmenschen sich trauen, die Schrift auszulegen, so hilft es doch gerade ihnen, dass es Menschen gibt, die anleiten und behutsam korrigieren. Und das gilt trotz der Binse, dass auch Theologen Unsinn erzählen können. Und das immer abhängig davon, was andere in der Theologie gerade für Unsinn halten. Die es gelernt haben und im hauptamtlichen Dienst stehen, sind so gesehen, wie in Epheser 4, Gaben an die Gemeinde, auf ihre Weise auch, aber eben nicht mehr alleine Charisma. Will sagen, wenn wir es ernst nehmen mit dem neuen Bild von Kirche, dann braucht es praktische und theologische Schulung für die Gemeinde, den Glaubenskurs als neuen kleinen Katechismus, warum nicht auch die alte Bibelstunde, in der die Schrift mir vertrauter wird, den Theologiekurs für Ehrenamtliche, die praktische Theologie der Gemeindeentwicklung für die, die als Älteste die Gemeinde leiten und auch ohne Hauptamtliche geistlich leiten. Und natürlich lernen, wie man als Ehrenamtlicher predigt und Gottesdienste mit der Gemeinde feiert. Manches können wir vor Ort tun und doch Sinnvolles in der Region tun. Und darum mein Schlusspunkt: Wie kann es funktionieren? Drei Ebenen der Gemeindeentwicklung. Ich komme jetzt tatsächlich zum Schluss, wie versprochen, und möchte das Gesagte im Blick auf drei Handlungsebenen kurz zuspitzen. Das ist die lokale, die regionale und die überregionale. Auf allen Ebenen ging es meines Erachtens vor allem darum, Orte zu schaffen, an denen Glaube belebt und Gaben entdeckt werden. Alles, worüber wir hier sprechen, ist zuerst eine geistliche Frage. Menschen im Glauben neu zu vergewissern. Manchen zum ersten Mal erleben zu lassen, was es heißt, Jesus zu folgen und von Gott als Kind adoptiert zu sein und vom Geist begabt zu werden. Zuerst brauchen wir das. Raum und Zeit für Gemeinschaft und Glaubensstärkung, denn das bringt unseren Kompass in kirchlich herausfordernden Zeiten auf guten Kurs. Die lokale Ebene. Auf der lokalen Ebene kommt es jetzt und nicht erst in 2 Jahren darauf an, die Mündigkeit der Christinnen und Christen ernst zu nehmen. Das heißt, dem Heiligen Geist zu trauen, dass er tatsächlich Gaben an alle Glieder des Leibes ausgeteilt hat. Was immer möglich ist, gilt es im Team zu tun. Wo immer möglich, treten Hauptamtliche ins zweite Glied, nehmen ab, damit der Leib Christi wachsen kann. Nicht nur in den baulichen und finanziellen Angelegenheiten, nicht nur im Kindergottesdienst und bei den Lesungen im Gottesdienst, sondern so, dass, um das gewichtigste Beispiel zu nennen, Christen miteinander Gottesdienst feiern, egal ob sie dabei hauptamtlich unterstützt werden oder nicht. Nur einüben können sie das leichter, solange es noch hauptamtliche Unterstützung gibt, Schritt für Schritt. Gerne mit Prädikanten oder mit der Mitteldeutschen Gemeindeagenda als Drehbuch für ehrenamtlich geleitete Gottesdienste. Das sind 3 verpflichtende Module künftiger Aus- und Weiterbildung. Verpflichtende Module. Erstens, Gaben des Geistes und kritische Reflexion der überkommenen Rolle von Hauptamtlichen. Zweitens, Teamarbeit und dienende Leitung. Drittens, der Gemeinde das Wort erteilen und kommunikative Liturgien möglich machen. Vielleicht geht es aber noch einen Schritt weiter. Gerade in den ländlichen Regionen wäre zu bedenken, ob nicht die große Kirchengemeinde, die vielleicht schon durch x Fusionsprozesse durchgegangen ist, erneut in kleine Einheiten unterteilt werden kann, wo in der Kapelle oder im Haus einer christlichen Familie Andachten oder Gottesdienste gefeiert werden. Und alle 4 oder 6 Wochen feiern alle kleinen Gemeinden als große Gemeinde einen festlichen Gottesdienst. Dazwischen aber kommen die Christinnen und Christen als Kapellen oder Hausgemeinden zusammen, beten, hören, singen, beraten sich, pflegen Gemeinschaft. Sie dazu zuzurüsten, wäre eine noble Aufgabe von Hauptamtlichen. In der protestantischen Kirche der Niederlande, PKN, gibt es die Pioniersplecken als Erprobungsräume oder Fresh Expressions of Church. Neue Gemeindeformen, die die parochialen Ortsgemeinden nicht ersetzen, aber ergänzen. Ein Modell sind sogenannte Tiny House Churches. Tiny Houses sind eine beliebte Wohnweise geworden, das sogar der ehemalige bayerische Landesbischof Bedford Strom inzwischen in zwei Tiny Houses in Mecklenburg lebt. Sie sind klein, beweglich, bezahlbar. Sie reduzieren den Aufwand des Wohnens auf das Nötige und Wertvolle. Tiny House Churches sind Gemeinden vollwertig, aber vom Ballast vieler kirchlicher Ordnungen befreit, gleichwohl in das Ganze der Kirche integriert. Und sie stehen neben den traditionellen Gemeinden, den Häusern und den Kirchen auf Zeit, den Caravans. Ich denke, dass wir hier eine Option hätten, nicht immer größer zu werden, wie die Gemeinden in Düsseldorf und Braunschweig, sondern kleiner zu werden, einfacher, ärmer. Ärmer und dadurch reicher. Kleine Gemeinden, die Teil einer großen Region sind, aber Gottesdienst feiern, Hauskreise, die sich als Gemeinde eines Stadtteils oder Dorfes verstehen, von Ehrenamtlichen geleitet, mit Auftrag der Kirche, unterstützt von Paten, die mit einer Bibel lesen, beten, das Mahl feiern, dem Ort dienen. Das wäre ein Modell für nachvolkskirchliche oder wie es gerade gerne heißt, postparochiale Zeiten. Nicht überall, aber doch mancherorts, wo eine Handvoll Christen lebt, mit Christus im Herzen und den Mitmenschen vor Augen. Eine Handvoll Menschen, die wir im Hauptamt dazu ermuntern, anstacheln, ausbilden, begleiten. Die regionale Ebene. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was ich gemeinsam mit Freunden zum Thema regiolokale Kirchenentwicklung an anderer Stelle gesagt oder geschrieben habe. Geschrieben, das ist neu. Werbung. Grob gesagt, geht es heute nur um dieses eine. Da unten, rechts unten. Verschiedene Größenordnungen von christlicher Gemeinschaft, deren Merkmal mündige Selbsttätigkeit ist. Und zwei Anmerkungen. Die eine: So erst wird der Anspruch von Regiolokalität eingelöst. Das Lokale blüht auf in kleinen oder größeren lokalen Gemeinschaften des Glaubens, je nachdem, was möglich ist. Und das Regionale wird zum Ort der Sammlung der verstreuten, diasporaförmigen Gemeinschaften in einer größeren Gemeinschaft. Das Regionale wird nicht zur fernen Superlokalität und Megachurch, beziehungsweise wird das nur da, wo beim besten Willen nichts mehr lebt. Das Lokale tut, was es tun kann, ohne den uneinlösbaren Anspruch, ein sogenanntes Vollprogramm vorzuhalten. In der Region wird es das meiste geben. Am Ort wird es das Grundlegende geben. Das Wort und das Gebet. Und vielleicht das eine Besondere, was den Christen gerade hier von Gott aufs Herz gelegt ist und wozu er sie gerade hier begabte. Der Dienst der Hauptamtlichen, zweite Anmerkung, wird dann vorwiegend in der Region verankert sein. Und sicher sollten die gut ausgestatteten regionalen Zentren multiprofessionelle Teams haben. Wiederum nicht als Ersatz, sondern als Ermutigung und Empowerment für die Christinnen und Christen vor Ort. Und das wäre, wie es Felix Eifler treffend formuliert, es geht um die doppelte Absicht, Menschen zu befähigen, ihren Glauben und ihr kirchliches Engagement eigenständig zu gestalten und sie zugleich strukturell mit einem robusten Mandat, das ist wichtig, mit einem robusten Mandat zu realer Beteiligung zu bevollmächtigen. Auch der pastorale Dienst in der Region wandelt sich dabei. Die Pfarrperson wird vom lokalen Pastor, also Hirten, zum regionalen Episkopen, der seine lokalen Gemeinschaften besucht, ihnen hilft, das Evangelium zu erkunden, Taufe zu feiern. In der anglikanischen Tradition ist das, wörtlich aus dem Griechischen, Oversight Ministry, der Dienst der Draufsicht oder besser als Aufsicht. Laura Bushell-Hawk sagt es präzise: My role is not to do all the ministry myself, but to ensure that ministry is happening, shared, supported and sustained by many. Auch für solche Aufgaben braucht es Schulung. Das anglikanische Gregory Center for Church Multiplication, allein der Name Gregory Center for Church Multiplication, trainiert Ordinierte für Oversight Ministry, wie sie selbst andere ermutigen, anleiten, befähigen und bevollmächtigen können. Und dann, ganz kurz zum Schluss, überregional. Auch hier zwei kurze Hinweise. Die erste betrifft das Kirchenrecht, ich sagte es gestern Abend schon. Die meisten Ideen, die ich vorgestellt habe, sind im geltenden Recht möglich. Ich erinnere aber daran, dass das Modell Moers von der Rheinischen Kirche abgelehnt wurde. Es sei nicht mit der Kirchenverfassung kompatibel. Wenn wir hier weiterkommen wollen, brauchen wir ein Kirchenrecht, das sich als Hilfe zur Ermöglichung versteht. Mindestens zur Erprobung. als Eröffnung von neuen Möglichkeiten, als Freiraum zum Erproben. Das andere betrifft den Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es ist naheliegend, dass ein verändertes Berufsbild für Pfarrerinnen, Gemeindepädagogen, Kirchenmusiker und Diakoninnen auch nach einer veränderten, grundständigen und fortgesetzten Bildung ruft. Sonst bilden wir an Universitäten, Predigerseminaren und Pastoralkollegs für eine Kirche von gestern aus. Damit nicht genug. Was wir darüber hinaus brauchen, sind berufsbegleitende Module für Christinnen und Christen, die gerade nicht hauptamtlich werden möchten, aber doch nach Zurüstung fragen. Für Predikantinnen haben wir so etwas, aber Kurse, die grundlegende theologische Kenntnisse vermitteln, und für ehrenamtliche Gemeindegründung, Gemeindeleitung und Gemeindeentwicklung zurüsten, sind noch nicht weit verbreitet. Gerade weil hier und heute nicht der Eindruck vermittelt werden sollte, das alles sei kinderleicht und erfordere weder Kenntnisse noch Fertigkeiten, verweise ich ausdrücklich auf das Angebot des Zentrums Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg in der Schweiz. Das Zentrum bietet einen neuen Studiengang, Master of Advanced Studies, MAS, in Ecclesial Empowerment an. Es handelt sich dabei um eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung für alle, die sich mit den grundlegenden Themen des christlichen Glaubens auseinandersetzen und Schlüsselkompetenzen für ihr freiwilliges Engagement erwerben möchten. Das ist genau der überregionale Baustein, der uns bisher in so ausgefeilter Form jedenfalls gefehlt hat. Aber Kirchenrecht und Bildung, sorry, dass ich so nüchtern ende, sind die beiden Beiträge, die wir auf der überregionalen Ebene für eine erneuerte Kirche, die von den Getauften und Begabten getragen wird, nötig haben. Worum ging es heute Morgen? Felix Eifler hat es perfekt auf den Punkt gebracht und ich schließe mit seinem Zitat. Unter dem Strich geht es um Assistenz. Die professionellen Kräfte der Kirche assistieren den mündigen und selbstständigen Christenmenschen vor Ort. In regiolokaler Hinsicht werden die Rollen und Aufgaben derer, die ein kirchliches Hauptamt bekleiden, vorrangig als Assistenzfunktion wahrgenommen. Und jetzt wird es sehr schön, ganz nach dem Motto, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Diese Perspektive beschreibt hauptamtlich Mitarbeitende als Gehilfen der Freude, als Assistentinnen der Glaubenden, die sie darin unterstützen, mündig und selbstbestimmt ihrem Glauben an Jesus Christus Ausdruck zu verleihen, eine lebendige Spiritualität einzuüben und ihrerseits wieder andere darin zu unterstützen. Ihr habt viel Geduld gehabt. Danke.